Autonomie drückt verschiedene Sachen aus. Dazu gehört die Verfügungsgewalt über das eigene Leben, die Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen und Einfluss auf die sozialen Veränderungsprozesse zu haben. Die Einsicht, die Frauen als autonome Persönlichkeiten zu begreifen, ist für die Vena zum festen Boden für ihre Forschung und ihre Methoden geworden. Die Einsicht ist nicht zuletzt auch entstanden aufgrund von Unmut und Kritik von Frauen aus der Dritten Welt selber, Kritik am gängigen Verständnis von Entwicklung und dem damit verbundenen Frauenbild. Autonomie bedeutet nicht in jeder Kultur und nicht für jede Frau das Gleiche. Und Frauen wählen je nach ihren verschiedenen Lebenssituationen jeweils ihre eigene Strategie zur Verwirklichung von Autonomie. Doch die Art und das Mass von Autonomie, die Frauen in verschiedenen Situationen und Kulturen haben, ist untersuchbar und bestimmbar. Dazu unterscheidet die Vena 4 verschiedene Lebensbereiche. Und zwar sind das der soziale, der ökonomische, der politische und der ideologische Bereich. Im sozialen Bereich geht es um die Selbstbestimmung in Bezug auf den eigenen Körper, die Sexualität und die Fruchtbarkeit. Im ökonomischen Bereich geht es um die Bestimmung über die eigene Arbeit und die Produkte dieser Arbeit. Es geht darum, Zugang zu ökonomisch wichtigen Gütern und Hilfsquellen zu haben, so zum Beispiel auch zu Informationen und Bildung. Im politischen Bereich geht es um die Möglichkeit mitzubestimmen, das öffentliche Leben zu beeinflussen und auch um die Möglichkeiten, sich zu organisieren. Im ideologischen Bereich schließlich geht es darum, wie die Geschlechter dargestellt werden. Es geht um den Respekt vor Frauen und vor allem auch darum, ob die Frauen Respekt vor sich selber haben. Der Begriff Autonomie ist nicht nur in Bezug auf einzelne Personen zu verstehen, sondern er umfasst genauso einen kollektiven Aspekt. Der kollektive Aspekt bezieht sich darauf, dass Frauen miteinander Fraueninteressen vertreten und auch durchsetzen können. Das Ziel der Vena-Frauen ist es, durch ihre Forschung bessere Möglichkeiten für die Verwirklichung von Autonomie zu finden. Dabei sollte sich der Weg zur Autonomie auch schon in ihren Arbeitsmethoden spiegeln. Im Zentrum steht die eigene Betroffenheit. Konkret heisst das, dass die anderen Frauen Partnerinnen sind, dass man gegenseitig Einsichten und Fragen austauscht und die verschiedenen Resultate vergleicht. Verbindend dabei ist die Idee, dass sowohl sie als europäische Frauen genauso nach Autonomie streben wie ihre Partnerinnen in anderen Ländern und anderen Verhältnissen. Für die Zukunft hat sich die Vena vorgenommen, noch intensiver mit Frauen und Frauengruppen in der Dritten Welt zusammenzuarbeiten. Sie wollen auch Institutionen, die sich mit Frauenstudien befassen und die in den letzten 10 Jahren in verschiedensten Ländern entstanden sind, in ihre Forschung mehr mit einbeziehen.
Andisafuni ukuhamba, ukuhamba netshomi zam. Andisafuni mna ukuzula, ndihla ndinyuka netshomi zam. Ebu mandini endandikubo, itshomi zam zazidla nam. Ezintlungwini endandikuzo, itshomi zam zazingekho. Ayo ndivile, ndivile mama, ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke izinto ezimbi, nakuzo zonke into endandisenza. Ndiyathula mama, sendivile ma, thula mama, sukulila mama. Yeah.
akona nilikhulu kandi ngamameli abazali bam kandi ngakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke izinto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza Andisafuni ukuhamba, ukuhamba netshomi zam. Andisafuni mna ukuzula, ndisandinyuka netshomi zam. Ebo mandini endandikubo, itshomi zam zazidla nam. Ezintlungwini endandikuzo, letshomi zam zazingekho. Tula ndivile mama, ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke ezo nto ezimbi, nakuzo zonke into endandisenza.
Das war nochmal Miriam Makeba. In einem Telefoninterview haben wir Mary Busfeld, eine Mitbegründerin von Vena, zu ihrer Arbeit befragt. Mary Busfeld, ja. Vena ist der Universität Leiden angeschlossen.
Ja.
Wie sieht eure Zusammenarbeit mit anderen Frauengruppen und im Speziellen mit der Frauenbewegung aus?
Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass unsere Verhältnisse mit der Frauenbewegung, wenn man die als Ganzes nimmt, in Holland ein bisschen ambivalent sind, weil wir ja innerhalb den Institutionen arbeiten und viele Gruppen, die sich zu der Frauenbewegung rechnen, überall in der Welt und auch in Holland arbeiten ja großenteils außerhalb den Institutionen.
Ja.
Und das gibt dann auch oft öfter Missverständnisse, weil dann haben wir so ein Imago von Elite-Damen, die in diesen Institutionen also nicht viel Gutes tun für Frauen.
Ja.
Und nicht radikal genug sind wir in den Augen von anderen. In Augen von wieder ganz anderen Gruppen sind wir viel zu radikal, weil wir in allen Institutionen, die wir erreichen können, also die Frauensache immer wieder nach vorne bringen und versuchen uns da einzudrängeln, würde ich sagen, und unsere Botschaft dazu zu bringen.
Ja.
Also es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis.
Mhm.
Schon vom Anfang an, als wir anfingen mit unseren Untersuchungen, hat sich das so herausgestellt.
Mhm.
An der anderen Seite haben wir auch selber eine Anzahl von Gruppen gestiftet, also mitgeholfen. Wir haben das nicht alleine getan, natürlich. Wir haben mitgeholfen, sie zu stiften, sowie der Frauenverein von Frauenanthropologen in Holland.
Ja, ja. Du sprichst jetzt vor allem von eurer Beziehung, die ihr zu Frauengruppen in Holland habt.
Ja.
Kannst du noch etwas sagen zu euren Beziehungen zu Frauengruppen in Drittweltländern?
Oh, im Allgemeinen haben wir da gute Beziehungen, in dem Sinne, dass wir auch von Anfang an, als wir anfingen zu arbeiten, eine Gewohnheit daraus gemacht haben, so viel möglich Menschen aus von diesen Gruppen aus der dritten Welt zu begegnen. Also wir sind nach Versammlungen gegangen und wenn wir die Chance hatten, in irgendeinem Land zu sein, aus welchem Grunde dann auch, haben wir immer diese Gruppen aufgesucht. Das machen wir immer noch. Und wir haben einen ganzen Kasten voll mit Adressen und auch auf diese Weise, durch diese Art von Bekanntschaften und auch Zusammenarbeit mit diesen Gruppen, wo das möglich ist, haben wir auch unsere Bibliothek ausgebaut mit so viel Literatur, von geschrieben von Frauen aus dritten Weltländern.
Als ihr euch umbenennt habt in Frauen und Autonomie, doch das sicher Reaktionen hervorgerufen in eurer Umgebung.
Oh ja, ja. Man hat hauptsächlich etwas gelächelt. Also die Leute, die sowieso fraglich stehen gegenüber unserer Arbeit und Frauengruppen, wie zum Beispiel an der Universität, die lächeln und die verstehen das nicht ganz. Wir haben es versucht auszulegen, wir haben versucht es begreiflich zu machen, wir haben etwas darüber aufgeschrieben und es mit Veränderung von Namen und auch Veränderung von Adresse und so herumgeschickt. Und wir haben eigentlich sehr wenig Reaktion darauf gehabt.
Ja, ja. Kannst du mir noch etwas dazu sagen, wie sich eure Forderung nach Autonomie für Frauen mit staatlich geplanter und finanzierter Entwicklungshilfe vereinbaren lässt?
Ja, wir meinen ja, dass die Entwicklungshilfe die Integration der Frauen fordert. Dass wir lehnen das ab. Also wir lehnen diese ganze Begriffsformung und die ganze Politik von Integration der Frauen in Entwicklung oder Entwicklungshilfe, das lehnen wir ab, weil wir die Ausgangspunkte und die Hintergrundgedanken in dieser Art von Entwicklung, wie sie dann jetzt im Gange ist, wir die ablehnen und finden, dass Frauen daran nicht mitmachen sollen, auf diese Weise. Es ist doch im Allgemeinen, und das können wir also wissenschaftlich beweisen, würde ich sagen, ist diese Art von Entwicklung im Allgemeinen sehr schlecht für Frauen.
Ja.
Aber ist gerade der Begriff von Autonomie so wichtig, also unserer Meinung nach, weil es heißt, dass die Frauen dann einen autonomen Beitrag liefern können zu der Entwicklung, in dem Sinne, dass sie auch selber verantwortlich sein und gestellt werden können, sich selber verantwortlich stellen können für die Art der Entwicklung in ihrem Land und für welche Entwicklung sie fördern wollen und welche nicht.
Ja.
Und das ist für uns die Wichtigkeit vom Begriff Autonomie in Entwicklung.
Ja, ja.
Gibt die Frauen eine Stimme darin, macht sie autonom und sie werden ihren eigenen Beitrag haben an der Entwicklung ihres Landes, indem sie ihre eigenen Ideen und ihre eigene Arbeit da einbringen können.
Läuft euer Autonomiekonzept letztlich nicht auf ein Ende der Entwicklungshilfe hinaus?
Ich glaube, wenn wir wenn man das im großen Ganzen idealistisch ausdenkt, dann würde die Entwicklungshilfe mit Autonomie von allen Frauen aufhören, ja, wie sie jetzt ist. Aber sie würde anders aussehen. Mhm. Ich glaube, Entwicklung würde nicht aufhören, sondern die Art, wie sie jetzt betrieben wird, würde aufhören.
Dann zum Schluss möchte ich dich noch fragen, was für konkrete Pläne Vena für die Zukunft hat. Kannst du mir da etwas darüber erzählen?
Wir haben vor, um wieder mit neuen Grundsätzen und neuen Ausgangspunkten, also anders als wir das zurzeit in 1967 getan haben, ist es ja jetzt 10 Jahre später, eine Untersuchung zu tun in ein paar Länder, also vielleicht 2, vielleicht 3, und mit Frauen zusammen, mit Frauen dort, mit, ja, Frauengruppen dort. Und wir haben uns noch nicht ganz genau ausgedacht, wie wir das dann machen wollen und was wir machen wollen. Auf was für Konzepte wir uns in erster Stelle richten wollen, aber wir sind uns von einem ganz klar, und das ist, dass es direkt anschließend sein muss an die Probleme, die die Frauen dort für sich definieren.
Ja.
Und das heißt auch, dass wir jetzt noch nicht ganz genau sagen können, was wir dann tun werden. Wir haben schon einige Ideen. Eine meiner Kollegen, die ist schon nach Tansania gewesen für einen kurzen Besuch, um sich da, um da erstmal herauszufinden mit einer Frauengruppe an der Universität dort, welche Art von Untersuchung dann am besten gemacht werden kann.
Ja.
Aber es ist alles noch noch zu bestimmen in den nächsten Monaten.
Mhm. Es kommt auf die Verhältnisse an, die ihr dann in diesen Ländern antrifft.
Ja, und speziell auf dasjenige, was die Frauen und Frauengruppen, die dort sind, was die als Wichtigstes vorbringen.
Ja, ja. Gut, Mary Busfeld, wir danken dir herzlich für das Gespräch. Wir wollen euch jetzt noch ein konkretes Beispiel von einem Entwicklungsprozess vorstellen, der den Ideen von Vena entspricht. Zuerst aber noch ein bisschen Musik aus Holland, Hannis Kraft von der Platte Valium 10.
Ich denke schon vaak de laatste Jahren an Pärchen mit der roten Haar. Omgebracht. Ik denk zo vaak aan Hannie Schaft. Letterlijk doodgemaakt door de fascisten, maar ook doodgezwegen, je was communiste. Het bleek, je had veel tegenstanders onder de Zeerde je honger, de kou en de nacht. Op weg naar SS'ers met kistjes sigaren. Zoals later bleek, in ruil voor wat macht. Verraders waren zelfs onder je vrienden. Gebruikten jou en je moeder gespreid. Zo kreeg je nooit wat je verdiende. Want jij stierf toen wij werden bevrijd. Vermoord door verraders en fascisten, vermoord voor alles wat je deed. En toen we jou op 5 mei misten, bleef slechts het ruizen van de zee.
Nacht.
Bei diesem Beispiel geht es um Frauen, die in Sri Lanka Kokosnussfasern zu Schnür verarbeiten. Mit dem Ziel, ihre Arbeitssituation zu verbessern, haben die Frauen angefangen, sich zu organisieren. Ihr Ziel war es, im ökonomischen Bereich autonomer zu werden. Dabei sind sie von einer holländischen Ethnologin, der Carla Rissel, unterstützt worden. Im Folgenden wollen wir zuerst die Lebenssituation dieser Frauen etwas genauer darstellen und der Frage nachgehen, wieso sie sich nicht schon früher organisiert haben. Auf diesem Hintergrund wollen wir anschauen, was für eine Organisationsform die Frauen für sich gewählt haben. Wir gehen nicht im Detail darauf ein, wie der Organisationsprozess genau abgelaufen ist, sondern wir beschränken uns darauf, die Rolle, die Carla dabei gespielt hat, aufzuzeigen. Abschliessend interessiert uns dann, was für Verbesserungen von ihrer Lebenssituation die Frauen tatsächlich erreicht haben. Bei der Arbeit dieser Frauen handelt es sich um ein typisches Beispiel von Heimarbeit, weil sie mit diesen Schnüren ein Basisprodukt für die industrielle Verarbeitung in der Stadt oder in Westeuropa herstellen. Normalerweise arbeiten sie individuell und organisieren sich nicht in grösseren Gruppen. Sie sind abhängig vom lokalen Händler, weil er der Einzige ist, der ihnen die Schnüre abkauft. Das Land und die Kokospalmen gehören auch nicht den Frauen, sondern meistens der lokalen Oberschicht. Von deren müssen die Frauen also das Rohmaterial für die Schnüre kaufen. Nur die wenigsten Frauen haben aber überhaupt die Mittel für das. Die anderen müssen sich das Material auf Kredit beschaffen und stehen so in einem permanenten Schuldverhältnis. Eine Möglichkeit, aus dem Kreislauf herauszukommen und sich gegen die Händler durchzusetzen, wäre, sich in grösseren Gruppen zu organisieren. Warum haben sie das bis jetzt nicht gemacht? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten ist, dass nur 19% von allen Haushaltungen mit dem Einkommen des Mannes überleben können. Ein Drittel von allen Haushaltungen hängt dagegen allein nur vom Einkommen der Frau ab. Vor allem die Frauen können sich darum überhaupt nicht leisten, Risiken einzugehen. Sie sind auf ihre Arbeit angewiesen und machen sie auch unter äußerst schlechten Bedingungen. Die Ausbeutung dieser Frauen hat eine lange Tradition und umfasst viel mehr Bereiche ihres Lebens als nur die Arbeit. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass die Händler, die Landbesitzer, der Staat und die Reichen freiwillig von ihren Privilegien nichts abgeben wollen. Den Frauen ist es eigentlich sehr klar, wo ihre Probleme herkommen, doch es fehlt ihnen eine realistische Perspektive, in welcher Form sie sich wehren sollen. Durch einen revolutionären Kampf versprechen sich die Frauen aber keine Verbesserung von dieser Situation, weil das für sie nur Blutvergüssen und weiteres Leiden bedeuten würde. Auch für elitengeleitete Kooperativen können sie sich nicht begeistern, weil das viel uneffiziente Organisationsarbeit würde bedeuten und die können sie sich nicht leisten. Aus all diesen Gründen konzentrieren sich ihre Strategien vor allem darauf, den Händler so fest wie möglich zu beschissen. Die Carla Rissel ist eine holländische Ethnologin, die mit Vena verbunden ist. Sie hat lange in Sri Lanka bei diesen Frauen gelebt. Sie hat mitverfolgt, wie sich die Frauen haben angefangen zu organisieren. Welche Rolle hat sie selber als Westeuropäerin dabei gespielt? Es waren die Frauen, die die Initiative zur Organisation ergriffen haben. Sie haben dabei die Carla vor allem als Beraterin zugezogen und auch als Informantin über die Situation in anderen Dörfern oder über Weiterverarbeitungsmöglichkeiten gebraucht. Für ihre Organisation haben die Frauen folgende 5 Punkte angestrebt. Erstens ist ihr Ziel in erster Linie eine Einkommenssteigerung. Zweitens soll die Organisation nicht von der lokalen Elite kontrolliert werden. Drittens soll jede Frau für ihre individuelle Produktion bezahlt werden. Viertens, wenn sie ein Zentrum haben, das nur für Arbeiterinnen ist. Fünftens, wenn sie klare, gerechte Regeln, die für alle verbindlich sind und die verhindern sollen, dass ungleiche Machtverhältnisse unter den Frauen entstehen. Aufgrund dieser Vorstellungen hat Carla einen Projektvorschlag ausgeschafft und den der Regierung von Sri Lanka unterbreitet. Die hat ihnen dann ihre Unterstützung zugesichert. Unter anderem hat sie garantiert, dass sie den Frauen ihre Produkte zu einem festen Preis abnehmen wird. Auf lokaler Ebene ist das Projekt von der Elite allerdings gar nicht unterstützt worden und es haben sich daraus viele zusätzliche Probleme ergeben. Auch innerhalb des Zentrums hat es Unstimmigkeiten und Probleme gegeben. Die schwierige Anfangsphase hat die Organisation nur dank einem grossen Einsatz von ein paar einzelnen Frauen überlebt. Denn ihr Erfolg hat dann mit der Zeit mehr und mehr Frauen angespornt, auch mitzumachen. Mit der Zeit haben die Frauen ihre Situation entschieden verbessern. Sie haben ihre Arbeit aus ihrer früheren Abhängigkeit lösen. In Bezug auf Rohstoffversorgung, den Verkauf von ihren Produkten und den Zugang zu Kredit sind sie nicht mehr der Willkür der lokalen Elite ausgeliefert. Sie haben als Gruppe etwas erreicht und der Erfolg ermutigt sie, ihre Interessen auch in anderen Lebensbereichen zu vertreten. Die beteiligten Frauen hatten auch den Wunsch, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Darum haben sie Carla dazu angeregt, über die Entstehungsgeschichte von ihrer Organisation und vom Zentrum einen Film zu machen. Der Film heisst «The Wrong End of the Rope».
Das war Oper mit It's Obvious. Zum Schluss wollen wir auf die am Anfang aufgeworfenen Fragen zurückkommen und gleichzeitig auf die für uns Frauen und Ethnologinnen aus der ersten Welt wichtigsten Aspekte von Autonomie näher eingehen. Dass Autonomie mehr als nur ein Schlagwort ist, hoffen wir, ist in dieser Sendung klar herausgekommen. Beim Konzept Frauen und Autonomie von der WENA geht es um Entwicklungshilfe, die sich gezielt auf die Interessen und nach den Bedürfnissen von Frauen aus der Dritten Welt richtet. Die WENA will in ihrem Projekt Frauen aus der Dritten Welt beim Errichten von Strukturen unterstützen, die die betroffenen Frauen nicht in die Opferrolle drängen und sie weniger ausbeutbar machen. In der Schweiz richtet sich erst 6% von allen Entwicklungsprojekten speziell auf Frauen aus. Die WENA macht das schon seit Mitte der 70er Jahre. Aber das ist eigentlich nicht das Besondere an ihrem Projekt. Das Neue daran ist, dass der ganze Entwicklungsprozess von A bis Z in den Händen der betroffenen Frauen ist. Die Frauen nehmen ihre Bedürfnisse wahr und äußern sich. Die Frauen organisieren sich und holen Hilfe bei schon bestehenden Frauengruppen. Die Frauen schalten Vermittlungspersonen ein und delegieren, wo es nötig ist, Aufgaben. Und die Frauen geben sich selber die Strukturen, die ihren Bedürfnissen entsprechen und machen sich somit autonomer gegenüber festgefahrenen Dorfstrukturen und ausländischem Kapital. Die WENA legt zwar Wert darauf, dass sich die betroffenen Frauen ihre Strukturen selber geben, betont uns aber zu wenig, dass es sich dabei um andere als die vorhandenen patriarchalen Machtstrukturen könnte handeln. Überhaupt dunkt es uns, dass sie das Thema Macht zu wenig berücksichtigt. Und es geht nun einmal um nichts anderes als um Macht, wenn die Frauen zwar 2/3 der Arbeit auf dieser Welt leisten, aber nur 1/10 der Löhne weltweit einnehmen und sogar nur 1% des Besitzes auf dieser Welt besitzen. Die Mary Bousfeld von der WENA hat in ihrem Interview mit Recht betont, dass Autonomie ein Verhältnisbegriff ist, also nur in Bezug auf jemanden oder etwas sinnvoll ist. Genauso verhält es sich auch mit der Macht. Ob sich Macht und Autonomie gegenseitig ausschliessen oder ob Autonomie letztlich nicht das mächtigste Potenzial ist, das wir Frauen haben, das ließe sich diskutieren. Auf jeden Fall meinen wir, dass das Konzept Frauen und Autonomie durch einen Einbezug von der Machtdiskussion erweitert werden müsste und so an Brisanz gewinnen würde.
In Bezug auf Entwicklungshilfe bedeutet das Autonomiekonzept für die WENA sicher Ausstieg aus der herkömmlichen Art, Entwicklungshilfe zu betreiben. Heisst Autonomie aber für Frauen aus Entwicklungsländern ebenso klar Ausstieg oder ist damit eine neue Art von Integration gemeint? Diese Frage ist während unserer Arbeit viel im Mittelpunkt unserer Diskussionen gestanden. Auch das Beispiel von der sri-lankesischen Frauen hat für uns nicht alle Wenn und Abers können aus dem Weg räumen. Sie haben sich zwar zuerst von den alten Abhängigkeitsbeziehungen mit den lokalen Händlern gelöst, sind dann aber eine neue Handelsbeziehung mit dem Staat als Abnehmer von ihren Erzeugnissen eingegangen. Dabei handelt es sich um eine neue Integration, bei der jetzt aber die Frauen von sich aus bestimmt haben, wie, auf welche Art und wem sie ihre Erzeugnisse verkaufen wollen. Somit haben sie eine Struktur geschaffen, die Ausbeutung vermindert. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Beziehung zwischen dem Staat und den Frauen eine ungleiche Machtbeziehung ist. Ungleich, weil der Staat ja nicht auf die Kokosfasern der Frauen angewiesen ist, die Frauen aber sehr wohl auf einen längerfristigen Abnehmer. Wir haben gesehen, dass Autonomie vor allem von Frauen in Entwicklungsländern nicht nur in Ausgrenzung, sondern gerade wegen dem Eingebundensein in ein starkes soziales Beziehungsnetz immer auch in der Form von einer neuen Integration gelebt wird. Wir sind mit der Zeit darauf gekommen, dass Autonomie nicht etwas ist, das man jemandem geben kann und das man dann eines Tages haben kann, sondern Autonomie ist etwas, das sich immer wieder von Neuem muss ereignen muss. Der Kampf von Frauen um Autonomie ist eine immerwährende Auseinandersetzung mit den bestehenden Machtstrukturen. Ein Prozess, der immer weitergeht.
In unseren Diskussionen haben wir immer wieder versucht, im kollektiven Aspekt vom Begriff Autonomie auf die Spur zu kommen. Es hat sich gezeigt, dass unser Verhältnis dazu geprägt ist durch die Betonung der Individualität in unserer Kultur. Für Frauen in Zürich bedeutet Autonomie zuerst einmal Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, aus sich herausleben, sich von jeglichen Zwängen befreien. Die Frauenbewegung kämpft gegen die Unterdrückung von Frauen in einem patriarchalischen System, in einem System, wo den Frauen das Recht auf und die Eignung für Autonomie immer wieder abgesprochen wird. Die Strategien und die Interessensschwerpunkte in diesem Kampf sind allerdings verschieden, manchmal auch gerade einander entgegengesetzt. Soll man sich zum Beispiel in die Männerpolitik einmischen oder soll man sich gescheiter abkoppeln? Das Spiel, wo die Sieger schon zum Voraus festgelegt sind, gar nicht erst mitspielen. Das Streben von Frauen nach mehr Autonomie beinhaltet viel Sprengkraft, wenn Frauen sich organisieren und den Prozess gemeinsam tragen und vorantreiben. Und zwar in allen Lebensbereichen. Im Ökonomischen so gut wie im Sozialen oder Privaten, im Ideologischen ebenso sehr wie im politischen Bereich. Und der Grundsatz, dass in diesem Prozess jede Frau selber muss wissen, was sie will und wie sie das erreichen kann, könnte zwischen Interessensgegensätzen vermitteln.
Patriarchalische Strukturen sind westliche Frauen ebenso unterworfen wie Frauen aus Drittweltländern. Wie sich der Weg zu autonomen Lebensbedingungen von Frauen verwirklichen lässt, ist von Kultur zu Kultur und von Land zu Land sehr verschieden. Die Solidarität unter Frauen aus verschiedenen Ländern ist nötig und wichtig im Kampf um Autonomie.
Ba ba ba. el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. Posee la extraña manía de creer en la vida. Ajé, 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 ajé. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Ajé, 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 ajé. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive apenas a
Das letzte Stück, das ihr gehört habt, war das Lied «Maria Maria» von der Mercedes Sosa. Die Sendung haben gestaltet Therese, Monika, Brigitte, Ruth und Tina gestaltet.